Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal sind wir in das Buch des Propheten Sacharja eingestiegen. Es ist das vorletzte Buch im Alten Testament. Die Botschaften Sacharjas werden in das Jahr 520 vor Christus datiert und enthalten nicht nur wichtige Mitteilungen für das Volk Israel damals, sondern auch für uns heute. Wie ich bereits dargelegt habe, wirkte Sacharja zur selben Zeit wie der Prophet Haggai. Sacharjas Botschaften sind in 10 Visionen festgehalten. Diese Visionen gelten vor allem für das Volk Israel, das damals aus der Verbannung in Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt war und gerade dabei war, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. In einer Zeit, in der es seinem Volk nicht gut ging, öffnete Gott einem seiner Boten die Augen, dass er Einblick in die unsichtbare Welt bekommen konnte. Sacharja sollte dem Volk erzählen, was er dort sah. Jede einzelne Vision enthält wichtige Informationen, die man niemals mit bloßem Auge und logischem Verstand erkannt hätte. Dahinter steckte Gottes Absicht, sein Volk zu ermutigen. Auch Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich, dass Sie Gottes Wesen und seine Motive erkennen und ihm auch in Ihrer Lebenssituation Vertrauen schenken können. Denn eines ist gewiss: Auch heute gibt es eine unsichtbare Welt hinter den Dingen, die wir sehen und erleben. Eine Welt, in der Engel und Dämonen miteinander kämpfen. Eine Welt, die real ist, auch wenn wir sie nicht erkennen können. Und Gott ist der Herr dieser und jener Welt. Er ist der König und es passiert nichts, was er nicht zulässt. In Kapitel 1 des Sacharja-Buches, in den Versen 2 bis 6, finden wir einen Aufruf zur Buße an das Volk Israel. Sacharja macht deutlich, dass Gott das Volk segnen möchte. Die Bedingung dafür ist jedoch, dass die Menschen zu ihrem Gott umkehren, dass sie sich nicht so verhalten, wie das ihre Vorväter getan haben. Sacharja macht deutlich, dass jede Generation sich immer wieder neu Gott zuwenden muss, um den Segen Gottes zu erlangen. Dann, mit Vers 7, beginnen die Visionen, die Gott dem Propheten Sacharja in nur einer Nacht gegeben hat. In jeder dieser Visionen geht es um die Zukunft Israels und sie sind nach einem ähnlichen Schema aufgebaut. Zunächst gibt es jeweils einleitende Worte, gefolgt von der Beschreibung dessen, was Sacharja gesehen hat. Weil die Dinge, die ihm gezeigt werden, für ihn nicht verständlich sind, bittet Sacharja jeweils einen Engel, ihm die Geschehnisse zu deuten. Und so folgt in jeder der Visionen die Erklärung des Engels. Alle Visionen sind also nach einem ähnlichen Muster aufgebaut. Schauen wir uns nun die erste der Visionen oder Nachtgesichte, wie es in manchen Übersetzungen heißt, genauer an. Die erste Vision ist die von den Pferden unter den Myrtenbäumen. Diese Vision soll das zerstreute und das niedergeschlagene Volk Israel ermutigen. Ihnen wird göttlicher Segen verheißen. Gott sagt, dass er sich Jerusalem wieder zuwendet und großes Erbarmen zeigen wird. Was für eine unglaublich schöne und ermutigende Botschaft für das Volk damals. Die einführenden Worte in Vers 7 sind als Einleitung zu allen Visionen zu verstehen. Am 24. Tage des 11. Monats, das ist der Monat Schebat, im 2. Jahr des Königs Darius, geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Idos, dem Propheten. Dieser Vers gilt also für jede der folgenden Visionen, denn Sacharja hat sie alle in einer einzigen Nacht erhalten. Weil der hebräische Kalender nicht mit dem Januar beginnt, entspricht der 11. Monat in etwa unserem Februar. Es geht hier also um den 24. Februar im Jahr 520 vor Christus. 5 Monate vor dieser Vision war Gott dem Propheten Haggai erschienen und hatte ihm eine herausfordernde Botschaft für das Volk weitergegeben, das aus der Verbannung in Babylon zurückgekehrt war. Sie sollten den Tempelbau wieder fortsetzen, den sie unterbrochen hatten. Und so geschah es dann auch. Der Tempelbau wurde wieder aufgenommen. Dann, 2 Monate vor Sacharjas Visionen, predigte der Prophet Haggai sehr scharf gegen die Priester, die ein unheiliges Leben führten, aber trotzdem erwarteten, dass Gott sie und ihren Dienst segnet. Diese Botschaft richtete sich aber auch gegen das ganze Volk, weil die Menschen in ihren Anstrengungen, den Tempel zu vollenden, und in ihrer Leidenschaft nachließen. In dieser Zeit gab Haggai dem Volk auch Gottes prophetische Sicht weiter von den zukünftigen Leidenszeiten und der Errichtung des Reiches Gottes auf der Erde. Er zeigte ihnen, dass es der Messias sein würde, der die Herrschaft übernimmt und von der Linie Serubabels abstammt, dem damaligen Statthalter in Jerusalem und aus der Königslinie Davids. Während der Zeit, in der der Tempel wieder aufgebaut wurde, bekam nun also Sacharja die erste von 10 weiteren Visionen an das Volk. Sie beziehen sich in erster Linie auf Gottes Wirken an Israel und auf seine Bestrafung der nichtjüdischen Nationen, die Israel unterdrückt haben. Ich lese nun die Verse 8 bis 11, also den ersten Teil der ersten Vision Sacharjas. Er berichtet: Ich sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde, und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund, und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach: Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete: Diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Lande durchzogen, und siehe, alle Lande liegen ruhig und still. Soweit die Verse 8 bis 11. Schauen wir uns zuerst Vers 8 noch ein wenig genauer an. Ich lese ihn noch einmal vor. Ich sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde, und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund, und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Interessant ist an dieser Stelle, dass Sacharja nicht sagt, dass er in der Nacht träumte, sondern er sagt: Ich sah in dieser Nacht. Man könnte sonst den Eindruck bekommen, dass hier lediglich Träume geschildert werden. Doch durch diese Formulierung unterstreicht Sacharja, dass er Botschaften von Gott erhält. Er ist dabei hellwach, und ich vermute, kein Beruhigungs- oder Schlafmittel hätte ihn in dieser Nacht dazu gebracht, einzuschlafen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott heute von Zeit zu Zeit auch noch durch Visionen in der Nacht spricht. Diese sind nicht gleichzusetzen mit Träumen, die wir Menschen ganz natürlicherweise haben. Normalerweise träumen wir nachts, weil wir Dinge vom Vortag verarbeiten oder aufgrund anderer Erlebnisse, die wir hatten. Im Schlaf ist unser Bewusstsein frei und es wandert zu irgendwelchen Ereignissen, die dann den Traum verursachen. Das, was Sacharja hier passiert, ist kein Traum, sondern direktes Reden Gottes. Sacharja ist wach dabei. Er sieht alles ganz genau und kann es wiedergeben. Nichts bleibt verschwommen oder unklar. Vielleicht, um auszuschließen, dass jemand denkt, er habe nur geträumt, betont Sacharja in Vers 8: Ich sah in dieser Nacht. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie Gott sich seinem Boten in dieser Zeit offenbart hat. Weiter heißt es dann: Und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde. Das klingt fast ein wenig dramatisch, wie Sacharja seine Vision hier schildert. Er möchte damit zum Ausdruck bringen: Schaut genau hin, seht doch, da reitet ein Mann auf einem roten Pferd. Und wer ist dieser Mann? Jemand, der dafür sorgt, dass Gottes Volk beschützt wird. Im weiteren Verlauf des Sacharja-Buches erscheint sozusagen ein Übersetzerengel, der Sacharja unterschiedliche Dinge erklärt. Diesem Engel stellt Sacharja während seiner Visionen 10-mal Fragen und erhält darauf auch Antworten. So ist Gott, von dem Jakobus im Neuen Testament in Kapitel 1, Vers 5 seines Briefes schreibt: Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Auch im Alten Testament gibt es immer wieder die Zusicherung, dass er die Gläubigen nicht in Ungewissheit bleiben lässt. So heißt es zum Beispiel in Psalm 25, der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. In der Vision von Sacharja ist es das Volk Israel, das über Gottes Wesen und seinen Willen aufgeklärt wird. Damit verbunden ist ein ganz besonderer Zuspruch und eine besondere Ermutigung. Die Menschen sollen wissen, dass hinter einer unendlich großen Galaxie mit ihren unzähligen Sternen ein Gott ist, der auf sie aufpasst, über sie wacht und sie schützend im Auge behält. Welch eine herrliche Botschaft trägt diese Vision auch für uns heute in sich. Und Sacharja wird einige ermutigende Botschaften weitergeben. Dieser Reiter, der in Vers 8 erwähnt wird, reitet auf einem roten Pferd. Welche Bedeutung hat das? Nun, die rote Farbe deutet Blut und Blutvergießen an. Im Buch der Offenbarung, also Jahrhunderte später, wird viel von Krieg und Blutvergießen gesprochen. Doch Sacharja fährt hier fort, indem er drei weitere Pferde beschreibt. Hinter dem Reiter auf dem roten Pferd waren rote, braune und weiße Pferde. Es wird nicht gesagt, dass diese Pferde von Reitern geritten wurden, doch können wir davon ausgehen. Hier haben wir also ein Beispiel, bei dem Gott uns nicht alle Informationen weitergibt. Doch nehmen wir an, dass diese Pferde von himmlischen Engeln geritten wurden, die unter dem Kommando von Christus stehen und die ebenfalls die Aufgabe haben, über der Welt zu wachen und ihrem Führer zu berichten, was sie beobachten. Ich bin überzeugt davon, dass alle diese Farben, rot, braun, weiß, eine Bedeutung haben. Rote Pferde könnten Krieg bedeuten, weiße Pferde vermutlich Sieg. Doch sind dies nur Annahmen. Hier lehrt der Engel des Herrn Sacharja die Bedeutung der Reiter. Sie sind Gottes Engelsheer, das auf Erden umherzieht und die Beschlüsse des Herrn ausführt. Und Christus ist der Herr der Heerscharen, der Befehlshaber der Heere des Himmels und der Erde. In Vers 8 heißt es weiter, er hielt zwischen den Myrten im Talgrund. Die Myrte ist ein immergrüner, reich verzweigter Strauch, der bis zu 5 Meter hoch werden kann. Man findet sie im ganzen Mittelmeerraum bis Zentralasien. Sie wird seit dem Altertum kultiviert und ist entsprechend häufig verwildert. In Israel fand man viele von Myrten bedeckte Hügel. Sie galten fast als Markenzeichen oder Erkennungszeichen für Israel. Immer wieder werden ja bestimmte Bäume als Bilder für Länder gebraucht. Der Olivenbaum, der Feigenbaum, die Myrte, der Weinberg. Sie alle haben eine Bedeutung. In Jesaja 41, Vers 19 heißt es zum Beispiel, ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume. Ich will in der Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern. Und in Jesaja 55, Vers 13 sagt Gott, es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Im modernen Israel werden sehr viele Bäume gepflanzt. Viele davon sind Myrtenbäume. Die Zweige dieser Bäume wurden zusammen mit Palmblättern für den Bau der Hütten beim Laubhüttenfest benutzt. Der Name des Myrtenbaumes hat übrigens dieselbe Wurzel wie der persische Name von Esther, nämlich Hadassah. In der Vision, die Sacharja sieht, spricht er davon, dass die Myrten im Talgrund stehen. Hier hatten die Bäume mehr Wasser im Boden. Vielleicht standen diese Bäume auch stellvertretend für ein Israel, das zu dieser Zeit auf dem Boden lag, also nicht auf dem Berg stand, sondern sich eher im Tal befand. Der Reiter auf dem roten Pferd wird von den anderen Pferden mit ihren Reitern begleitet. Ich denke, dass es sich um viele, viele Engel handelt, die ihn darin unterstützen, das Land zu durchziehen und nach dem Rechten zu sehen. Die Verse 9 und 10 bringen das zum Ausdruck. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete, diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Wer sind diese? Nun, dieselbe Frage hätte ich vermutlich auch gestellt. Die Antwort lautet, sie durchziehen, durchstreifen und gehen durch die Welt wie eine Patrouille, die den Zustand eines Geländes oder eines Gebäudes systematisch überprüft. Und was berichten diese Boten? Dazu Vers 11. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Lande durchzogen, und siehe, alle Lande liegen ruhig und still. Das scheint eine beruhigende Aussage zu sein. Doch in Wirklichkeit ist sie es nicht. Nach den ganzen politischen Umwälzungen, nachdem ein Weltreich das nächste ablöste, nach der Eroberung des Babylonischen Reiches und anderer Nationen durch die Perser, wirkt das nicht wie eine Friedenszeit, sondern eher wie die Ruhe vor dem Sturm. Auch aus Sicht der Juden. Der Überrest des Volkes war nämlich in Not, während es den heidnischen Völkern scheinbar gut ging. Dabei hatte Haggai in seinen Prophetien davon gesprochen, dass Gott die Nationen erschüttern und sein Volk erlösen würde. Doch noch konnte man nichts davon erkennen. Wovon die Propheten immer wieder geredet hatten, dass Gott sein Reich aufbauen würde, das schien weit entfernt zu sein, wie ein Traum, der nicht mehr war als eine Halluzination. Und doch ist dieser Blick in die unsichtbare Welt, den Sachaja durch seine Botschaft an sein Volk vermittelt, so wichtig und voller Hoffnung. In dieser Vision wird deutlich, dass Gottes Streitmacht bereitsteht. Sie ist gerüstet und wird vom mächtigsten Heerführer in diesem Universum angeführt. Sie steht bereit, um das Reich Gottes wiederherzustellen. Der Sohn Gottes auf dem roten Pferd wartet nur auf den Befehl Gottes loszureiten und seinen Auftrag auszuführen. Das alles sehen die noch hart arbeitenden und angefochtenen Juden in Jerusalem nicht. Doch dieser Blick in die unsichtbare Welt gibt ihnen neue Kraft und neue Hoffnung. In dieser Sendung ging es um die erste Vision des Propheten Sachaja. Dort ist die Rede von einem Mann auf einem roten Pferd, der offenbar zusammen mit anderen Reitern durch die Welt zieht und die dem Auftraggeber Bericht erstatten. Meiner Meinung nach deutet diese Vision auf den Sohn Gottes hin, der bildlich gesprochen nur auf den Befehl Gottes wartet, loszureiten und seinen Auftrag auszuführen. Dieser Blick in die unsichtbare Welt sollte den Israeliten damals neue Kraft und neue Hoffnung geben. Doch auch wir als Christen, ja, gerade wir als Christen können darauf vertrauen, dass Gott die Welt nicht einfach ihrem Schicksal überlässt, sondern er vertraut sie seinem Sohn Jesus Christus an. Und das ist eine wahrlich gute Nachricht. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.